Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Wie geht man um mit dem Antisemitismus vergangener Generationen? Das ist die Frage, die momentan die ostdeutsche Stadt Wittenberg beschäftigt, weil der Antisemitismus sich für alle sichtbar auch in der Gegenwart manifestiert, nämlich in Form einer Skulptur, die Juden verächtlich macht. Sie stammt aus dem frühen 14. Jahrhundert. Nur anschauen kann man sie halt immer noch und offenbar wird das auch so bleiben. Ein Landgericht hat entschieden, dass sie nicht entfernt werden muss. Vertreter der Stadt hatten argumentiert, es handele sich auch um ein Zeitzeugnis. Aber wie geht man um mit einem solchen Zeugnis, das ja durchaus immer noch Wirkung erzielen kann, auch heute noch? Diese Debatte ist Thema in unserer Sendung heute. Und beschäftigen soll uns noch eine andere Debatte, nämlich um Abtreibung in Argentinien, wo die christlichen Kirchen des Landes massiv Einfluss nehmen. Seit Freitag ist klar, das Judensau-Relief an der Wittenberger Stadtkirche darf hängen bleiben. Ein Mitglied der jüdischen Gemeinde Berlin hatte per Klage erreichen wollen, dass es entfernt wird, weil Juden durch diese sehr gut sichtbare Skulptur verhöhnt und erniedrigt würden. Das Gericht sah es anders, es liege keine Beleidigung im Sinne des Strafgesetzbuches vor. Wie man aber mit dem Relief in Zukunft umgeht, dazu hat das Gericht freilich nichts gesagt. Denn natürlich, es ist über 700 Jahre alt, aber eine Wirkung können solche Bilder natürlich immer noch haben, auch in der Gegenwart. Wie geht unsere Gesellschaft um? Wie gehen Kirchen mit antisemitischen Darstellungen um, im öffentlichen Raum, die Zeitzeugnis sind, aber eben auch antisemitisch? Keine einfache Frage mit einfachen Antworten. Und über die wurde gestern debattiert in Wittenberg bei einer Podiumsdiskussion. Christoph Richter hat für uns zugehört.
Ich bin wirklich ganz unsicher. Also ich frage mich schon seit Wochen, es geht ja schon eine Weile. Ich finde eher, sie sollte runter.
Sagt eine Frau am Wittenberger Marktplatz. Sie steht in Sichtweite der Stadtkirche St. Marien. An der Südwand der doppeltürmigen gotischen Hallenkirche befindet sich das Motiv der Judensau, eine antisemitische Schmähplastik. Man sieht, wie Juden an den Zitzen von Schweinen saugen und trinken. Ein Rabbiner macht sich unter dem Schweineschwanz zu schaffen. Ihr Zweck war es, die jüdische Bevölkerung zu beleidigen. Mehr noch, die Plastik sollte Juden abschrecken, sich in Wittenberg niederzulassen. Doch viele Wittenberger plädieren für den Verbleib. Einfach herunterreißen, das wäre doch Bilderstürmerei, heißt es.
Soll nicht abgenommen werden. Ich finde, das tut die Juden nicht beleidigen.
Na, das ist Geschichte. Es war nicht schön, aber es ist Geschichte. Na, da gibt es weitaus wichtigere Sachen, worüber sich man eigentlich aufregen sollte.
Schandfleck, Mahnmal oder Denkzeichen. Die Experten sind sich unschlüssig, was die demütigenden antisemitischen Skulpturen und Schmähbilder an und in Kirchen letztlich wohl sind. Die Teilnehmer der dreitägigen Wittenberger Tagung mit dem Titel »In Stein gemeißelt« zum Umgang mit eingefurchten antisemitischen Bildern ringen darum, wie man wohl am besten mit den drastischen Plastiken kirchlicher Judenfeindschaft umgehen sollte. Schnell wird deutlich, eine klare Antwort, eindeutige Lösungen, den goldenen Weg gibt es definitiv nicht. Eine Empfehlung lautet:
Wenn man sich entscheidet, solche antisemitischen oder antijüdischen Darstellungen im Stadtraum oder in den Kirchenräumen zu lassen, dass es dann auf sehr vielen Ebenen eine offensive Thematisierung dessen geben muss. Am besten dann schon auf der Internetseite, bei Stadtführungen, dass es da eine Auseinandersetzung gibt, dass das offensiv ein Teil, ja, vielleicht auch von einem Tourismuskonzept wird, zu sagen, wir haben hier dieses Erbe und so gehen wir damit um.
Aber es gebe derart massiv verletzt und kränkende Judendarstellungen, wo eine Entfernung bzw. Abnahme mehr als angebracht, ja geradezu notwendig sei, sagt Cordelia Hess, Mediävistin und Professorin am Lehrstuhl für Nordische Geschichte an der Universität Greifswald.
Denn es gibt Darstellungen, wie auch hier in diesem Wittenberger Beispiel, die tatsächlich so krass antijüdisch sind. Ich denke, da könnte man schon einfach die klare Forderung aufstellen, die zu entfernen. Ich finde, das muss man nicht dran lassen.
Es bestehe die Gefahr, durch die Eindeutigkeit der Bildsprache, dass antisemitisches Wissen ungefiltert weitergegeben werde. Und die Wittenberger Plastik sei über die Jahrhunderte hinweg, und zwar bis heute, für Juden derart anstößig, dass eine Auseinandersetzung bestenfalls im Museum erfolgen könne. Eine Erklärtafel im öffentlichen Raum reiche nicht aus, unterstreicht Antisemitismus-Expertin Cordelia Hess.
Ich denke aber, dass auch diese langen historischen Linien und die Zeit vor dem Nationalsozialismus, vor der Shoah, viel zu wenig eine Rolle spielen. Also diese langen Jahrhunderte, wo es viel Nachbarschaft und viel Kontakt gab, aber eben auch immer diesen Moment, wo Nachbarschaft in Feindschaft und in Angriffe umschlagen konnte und Alltag eigentlich immer wieder neu verhandelt werden musste. Und ich denke, da könnte noch viel getan werden, um das mehr so ins Bewusstsein zu rücken.
Um die Wittenberger Schmähskulptur gab es schon zu DDR-Zeiten eine heftige Kontroverse. So etwas hängt in unserer Kirche, weg damit, hieß es schon damals. Letztlich verständigte man sich auf ein künstlerisches Mahnmal und hat eine Bronzeplatte des Bildhauers Wieland Schmiedl in den Boden eingelassen. Eine Bodenplatte, durch die scheinbar Blut quillt, das an den Tod von 6 Millionen Juden während der Shoah erinnern soll. Doch heute ist auch diese Skulptur umstritten. Es ist die Rede von ritualisiertem Erinnern, von einer Pflichtübung, weshalb neue Wege gegangen werden müssen. Doch mit einer Radikalkur kann Friedrich Kramer, der designierte Bischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und Direktor der Evangelischen Akademie in Sachsen-Anhalt, wenig anfangen und plädiert für eine intensive Debatte über den Antisemitismus innerhalb der Kirche. Zwar gäbe es die historische Erklärung der EKD, die 2015 zum Antijudaismus Luthers ganz eindeutig Stellung bezogen habe, indem das weitreichende Versagen der evangelischen Kirche gegenüber dem jüdischen Volk zum Ausdruck gebracht wurde. Doch es brauche innerhalb der Kirche aktuell dringend weitere Schritte.
Also abkloppen ist überhaupt gar keine Option. In Wittenberg zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass man einen Holocaust ein Mahnmal wirklich baut, in dem das integriert ist, auch mit dem Mahnmal zusammen, in dem man vielleicht auch die Namen der Ermordeten mit integriert, in dem man auch sozusagen auch Stadt und Land sich positionieren. Das ist ja bisher eine rein kirchliche Gedenkstätte.
An schätzungsweise etwa 30 Kirchen in Deutschland gibt es solche Schmähbilder der Judensau. Darunter sind auch solche prominenten Kathedralen wie der Kölner Dom. Wobei es hier um die antijüdische Darstellung im Kirchenraum kaum eine öffentliche Debatte gibt. Uffe Jensen, Antisemitismus-Experte an der TU Berlin, fordert keine generelle Entfernung oder Abnahme der Schmähplastiken. Er plädiert für eine differenzierte Herangehensweise. Doch als er die Darstellung an der Wittenberger Stadtkirche gesehen habe, war er doch einigermaßen erschrocken, erzählt Uffe Jensen. Er hat in Kiel, Jerusalem und New York jüdische Geschichte und Philosophie studiert.
Sie ist schon in diesem Fall sehr explizit und sie ist wirklich auch ein Schandmal. Insofern tendiere ich auch eher zum Entfernen.
Nur so könne dem Bild die Wirkmächtigkeit, die öffentliche Funktion entzogen werden. Jensen erinnert daran, dass der kirchliche Antijudaismus der Wegbereiter für den heutigen Antisemitismus war.
Es muss ein Problembewusstsein vorhanden sein und dann kann man einen Prozess starten.
Am Ende der Wittenberger Tagung wird deutlich, die Kontroverse um antijüdische Plastiken ist ambivalent und hochkomplex. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass es innerhalb der Kirche immer noch Befürchtungen gibt, dass antijüdische Bilder weiter existieren, dass Gemeindemitglieder auch heute noch anfällig sind für antisemitische Ideen, weil es vielleicht immer noch zum theologischen Grundbestand gehört, eine kritische Sicht auf das Judentum zu haben. Denn wenn es diese Perspektiven, diese Gefahren nicht gäbe, dann würde es ja auch keine Diskussionen geben. Was man aber sagen kann, die Debatte um antijudaistische Schmähbilder im kirchlichen Raum hat jetzt erst richtig an Fahrt aufgenommen. Ein Ende des Streits, so viel ist sicher, ist noch lange nicht abzusehen.
Über die Debatte um das Judensau-Relief an der Stadtkirche in Wittenberg war das ein Beitrag von Christoph Richter. Seit einiger Zeit wird in Argentinien erbittert über das Thema Abtreibungen gestritten. Ein landesweites Bündnis hatte das Thema im vergangenen Jahr auf die politische Agenda gebracht, bis hin zu einer Abstimmung im Parlament, die sogar mit einem Erfolg für die Befürworter eines allgemeinen Abtreibungsrechts ausging. Geben tut es dieses Recht allerdings immer noch nicht, weil der Senat, also die zweite Kammer der argentinischen Legislative, dagegen gestimmt hat. Und zwar auch deswegen, weil die christlichen Kirchen in dieser Debatte immer stärker versuchen, Einfluss zu nehmen. Auch weil eben diese christlichen Kirchen sonst zum Teil selbst erbitterte Gegner plötzlich unerwartete Allianzen schmieden. Und die Befürworter eines liberalisierten Abtreibungsrechts, die versuchen derweil, das Thema vor den anstehenden Parlamentswahlen weiter auf der Agenda zu halten.
Wir werden den Gesetzentwurf so lange einbringen, bis wir unser Ziel erreicht haben, sagt die Ärztin Martha Rosenberg von der Kampagne für ein Recht auf eine legale, sichere und kostenlose Abtreibung. 7 Gesetzesinitiativen hatte das landesweite Bündnis gestartet, bevor Argentiniens Parlament 2018 erstmals über die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen abstimmte. Nach dem negativen Votum des Senats im August will die Kampagne jetzt einen neuen Versuch unternehmen, und zwar Ende Mai, mitten im Wahlkampf. Im Oktober finden in Argentinien Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Zum Thema Abtreibung sollten alle Kandidatinnen und Kandidaten Stellung beziehen. Wir wollen, dass das ein Wahlkampfthema wird. Viele junge Menschen, die im letzten Jahr für legale Schwangerschaftsabbrüche auf die Straße gegangen sind, werden bei dieser Wahl ihre Stimme abgeben, sagt Abtreibungsvorkämpferin Rosenberg. Allerdings zeichnet sich ab, dass das Parlament das umstrittene Thema so kurz vor den Wahlen nicht erneut auf die Tagesordnung setzen wird. Wie dem auch sei, die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen ist heute in Argentinien kein Tabuthema mehr. Und das hat Kirchen und christliche Gruppen auf den Plan gerufen, die ihren Kampf gegen ein Recht auf Abtreibung verstärkt haben. Ihr Druck auf die Politik hat zugenommen, seit das argentinische Abgeordnetenhaus im vergangenen Juni grünes Licht für das Gesetz gab. Marcos Carbonelli, auf Religionen spezialisierter Sozialwissenschaftler von der Universität Buenos Aires. Die Gegner sind stärker geworden. Sie haben ihre Kräfte gebündelt. Ich weiß nicht, ob es mehr Abtreibungsgegner gibt, aber sie sind aktiver und sichtbarer als vorher. Und sie haben eine Strategie entwickelt, als Reaktion auf die Strategie der feministischen Bewegung. Dass das Abtreibungsgesetz im Senat der Parlamentskammer der argentinischen Provinzen scheiterte, habe viel mit der Einflussnahme der katholischen Kirche zu tun gehabt, meint Religionsforscher Carbonelli. Vor allem in den Provinzen Nordargentiniens, wo die katholische Kirche traditionell eine große Rolle im politischen und sozialen Leben spielt, übt sie starken Druck aus, um die Legalisierung von Abtreibungen zu verhindern. Viele Senatoren haben gegen das Gesetz gestimmt, weil sie Repressalien und Folgen für ihre politische Karriere fürchteten. Die Einflussnahme der Kirche in diesen Regionen ist direkter. Einfluss nehmen die Kirche und kirchennahe Gruppen nicht nur auf politische, sondern auch auf ganz praktische Entscheidungen für oder gegen Abtreibung. Nämlich in jenen Fällen, in denen Schwangerschaftsabbrüche in Argentinien heute bereits erlaubt sind. Frauen, die vergewaltigt wurden oder deren Schwangerschaft ihre Gesundheit bedroht, dürfen abtreiben. In den vergangenen Monaten sorgten in Argentinien 2 Fälle von minderjährigen Mädchen aus konservativen, katholisch geprägten Provinzen für Aufsehen, die infolge von Vergewaltigung schwanger wurden und denen Justiz und Behörden eine Abtreibung verwehrten. Bei beiden Mädchen, 11 und 12 Jahre alt, wurde statt eines Schwangerschaftsabbruchs ein Kaiserschnitt in der 24. Woche vorgenommen. Beide frühgeborenen Babys starben. Die Empörung bei den Befürwortern legaler Abtreibungen, laut Umfragen eine Mehrheit der Argentinier, war groß. Martha Rosenberg. Diese Fälle sind die konkrete Umsetzung des Mottos der Abtreibungsgegner: Lasst uns beide Leben retten. Und es zeigt sich, dass das nicht gut geht. Sie quälen die schwangeren Mädchen und die Föten, die diese zur Welt bringen müssen. Das ist barbarisch. Wie man sieht, bedeutet den Abtreibungsgegnern weder das Leben der Mutter noch das des Kindes etwas. Die zahlreichen Organisationen, die heute in Argentinien Anti-Abtreibungsdemos veranstalten oder in der Justiz Schwangerschaftsabbrüche zu verhindern suchen, stehen zum Teil der katholischen Kirche nah und zum Teil evangelikalen Kirchen. Katholiken und Evangelikale konkurrieren um die Gläubigen. Sie sind Rivalen. Aber wenn es darum geht, die Legalisierung der Abtreibung zu bekämpfen, bilden sie Allianzen, erklärt der Religionsforscher Marcos Carbonelli. Während die katholische Kirche in Argentinien schon immer politisch agierte, ist das Bemühen der Evangelikalen, auf die Politik einzuwirken, ein neueres Phänomen. Gewicht verleiht ihnen ihr stetiges Wachstum. Rund 13% der Argentinier gehören heute Pfingstkirchen und anderen evangelikalen Bekenntnissen an. Aber auch das starke soziale Engagement dieser Kirchen hat ihren Einfluss erhöht. Lange Zeit wollten sich viele dieser Kirchen nicht in weltliche Belange einmischen. Aber seit Argentiniens Rückkehr zur Demokratie 1983 und auch bedingt durch einen Generationenwechsel glauben heute viele Pastoren, dass politische Teilhabe keine Sünde ist. Sie sind entschlossen, ihnen heilige Prinzipien öffentlich zu verteidigen. An erster Stelle der Schutz des ungeborenen Lebens. In Argentinien fragen sich manche, ob die evangelikalen Kirchen im politischen Leben eines Tages so dominant werden könnten wie im Nachbarland Brasilien. Dort ist eine Pastorin Ministerin für Frauen, Familien und Menschenrechte. Ein pentekostaler Bischof regiert Rio de Janeiro und im Kongress gibt es eine mächtige evangelikale Fraktion. Ein Teil dieser Kirchen hat zum Wahlsieg des ultrarechten Präsidenten Jair Bolsonaro beigetragen. Dass das Abgeordnetenhaus einem Abtreibungsgesetz zustimmt, so wie es 2018 in Argentinien geschehen ist, wäre in Brasilien heute undenkbar.
Bei der Debatte um ein allgemeines Abtreibungsrecht in Argentinien wächst der Einfluss der christlichen Kirchen im Land. Viktoria Eglau war das mit Stimmen zum aktuellen Stand der Debatte. Kunst hängt immer vom Betrachter ab. Viele Künstlerinnen und Künstler legen aber auch Wert darauf, dass ihre Kunst auch von der Umgebung abhängt. Der umgebende Raum sozusagen als Bezugspunkt für das Werk, als wichtige ästhetische Dimension. Und wer Kunst ausstellt in sakralen Räumen, der kann sich sozusagen einer Bezugnahme gar nicht erwehren zwischen der bewusst spirituellen Architektur und den eigenen Werken. Der polnisch-deutsche Künstler Kurt von Blei hat in diesen Tagen eine Ausstellung eröffnet in einem ehemaligen Kloster in der ehemaligen Benediktinerabtei Brauweiler. Auto da Fe heißt diese Ausstellung. Der Bezug steckt schon im Titel. Auto da Fe, also die Vollstreckung von Inquisitionsurteilen. Und diese Ausstellung changiert zwischen einerseits kritischem Kommentar zu Glauben und Religion und andererseits biografischer Bestandsaufnahme. Anna Suhr war für uns dort.
Gott hat Sendepause. Kein Empfang. Weißes Rauschen.
Diese Installation, die eine zentrale Skulptur in der Ausstellung einnimmt, heißt White Noise Absolution. Und sie setzt sich zusammen aus einem alten Beichtstuhl, der aus einem bayerischen Wallfahrtsort stammt. Und in der Mitte des Beichtstuhls, wo eigentlich der Priester Platz nehmen würde, der die Absolution erteilt oder manchmal auch nicht, steht stattdessen ein alter Fernseher, noch aus der analogen Zeit. Und statt der erhofften Absolution kommt ein Störgeräusch, ein weißes Rauschen. Das ist meine persönliche Kritik an Sakrament der Beichte, dass einfach eine Person sich das Recht nimmt, über die Sünden von jemandem zu urteilen.
Der in Polen geborene Künstler Kurt von Blei beschreibt seine Installation, die in der Mitte des Raumes steht und extra dafür aufgebaut wurde. Das Winterrefektorium der ehemaligen Benediktinerabtei Brauweiler ist eines der ältesten Gebäudeteile des Klosters. Es stammt noch aus romanischer Zeit. Die 6 Basaltsäulen, welche die Decke mit dem Kreuzgewölbe tragen, fallen sofort ins Auge. Direkt unter dem Raum liegt die Klosterküche, sodass es die Mönche hier in ihrem Speisesaal immer warm hatten. Doch gegessen wird hier schon lange nicht mehr. Jetzt wird hier Kunst gezeigt, die Ausstellung von Kurt von Blei. Auto da Fé heißt sie.
Auto da Fé ist ein Begriff aus dem Portugiesischen und heißt wortwörtlich Akt des Glaubens. Diese Bezeichnung wurde gerade zur Zeit der Inquisition in Portugal und in Spanien für die Glaubensgerichte benutzt, die über Ketzer, über Ungläubige, über Außenseiter urteilten und sie auch zum Tode verurteilten natürlich.
Kurt von Bleis stark autobiografisch geprägtes Werk beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Katholizismus. Besonders mit dessen radikal-konservativer Auslegung in seinem Geburtsland Polen. 1976 in Chorzów, im ehemals oberschlesischen Königshütte geboren, durchziehen Verlust von Heimat und Sprache sowie die Suche nach der eigenen Identität sein Werk wie ein roter Faden. Seine Arbeiten und die wechselvolle Geschichte des Klosters passen gut zusammen. Die Abtei Brauweiler wurde im Jahr 1024 als Benediktinerkloster gegründet. 770 Jahre lang erlebte sie einen kontinuierlichen Aufschwung, bis sie 1794 von den Truppen Napoleons besetzt und wenige Jahre später säkularisiert wurde. Die Franzosen machten aus dem Gebäude eine Bettleranstalt. Mit der Übernahme des Rheinlandes durch die Preußen wurde die Abtei dann zu einer Arbeitsanstalt, der größten im damaligen Deutschen Reich.
Geistig Behinderte, Alkoholiker, schwer erziehbare Jugendliche und Kinder, Prostituierte, die sollten im Prinzip hier einerseits ausgebildet, erzogen werden und mussten für ihren Lebensunterhalt arbeiten.
Erzählt Sascha Rüttgers, der Leiter des Kulturzentrums Brauweiler beim Landschaftsverband Rheinland. Diese Besserungsanstalt blieb bis in die 1960er Jahre in den Räumen des ehemaligen Klosters. Ein zwischenzeitlich neu entstandener, gefängnisartig ausgebauter Gebäudetrakt wurde während der NS-Zeit vorübergehend als Konzentrationslager genutzt, bevor das Kölner Gestapo-Gefängnis in das Zellengebäude einzog. Betreut wird Auto da Fé von Astrid Legge und Nadia Ismail. Eingebunden in eine von den beiden Kuratorinnen bereits im Jahr 2012 konzipierte Ausstellungsreihe mit dem Titel Spiritual Ground, deren Konzept Astrid Legge erklärt.
Ansatz oder Dreh- und Angelpunkt unseres Konzeptes ist, Künstler hierher einzuladen an diesen Ort, die sich mit der Geschichte, den vielen unterschiedlichen Facetten, die in diesem Ort verborgen sind, beschäftigen und durch Interventionen, durch Eingriffe diese Geschichte in irgendeiner Form mitdenken, visualisieren. Politische Zweckentfremdung, missbräuchliche Nutzung, all das sind natürlich Ebenen, die dann tatsächlich auch in die Interpretation der Künstler mit einfließen.
Als ich angefangen habe, für diese Ausstellung zu arbeiten, war es noch nicht so aktuell, aber gerade jetzt ist es ein sehr aktuelles Thema.
Am 31. März fand in der Nähe von Danzig eine Bücherverbrennung statt. Diese Aktion sorgte für einen großen weltweiten Aufschrei. Neben Harry Potter Büchern wurden weitere belletristische und auch populärwissenschaftliche Bücher verbrannt, sowie Gegenstände, die man mit Hexerei in Verbindung brachte.
Eine andere Bedeutung von Auto da Fé ist auch die Verbrennung von heretischen, ketzerischen Büchern. Und ich habe mich entschlossen, diese Ausstellung so zu nennen, weil zum einen eine Arbeit so heißt. Diese Arbeit stellt ein verbranntes Gebetsbuch dar. Das gehörte übrigens meiner Großmutter. Und zum anderen spiele ich auch quasi mit der wortwörtlichen Bedeutung dieses Auto da Fé, Akt des Glaubens. Es ist meine persönliche Auseinandersetzung mit dem katholischen Glauben, mit der katholischen Kirche. Mein persönlicher Auto da Fé.
Und was ist mit dem weißen Rauschen? Der White Noise Absolution? Auf eine Absolution wartet Kurt von Blei schon lange nicht mehr. Er ist aus der Kirche ausgetreten.
Ich bezeichne mich selbst als Atheisten, wobei ganz viele sagen, nein, du bist noch ganz weit davon entfernt, weil ich eben so damit beschäftigt bin, wenn es auch eine negative Art der Beschäftigung ist. Ich befürchte, man wird nie wirklich frei davon.
Die Ausstellung Auto da Fé des polnisch-deutschen Künstlers Kurt von Blei in der Abtei Brauweiler, die geht noch bis zum Sonntag. Eindrücke von dort waren das von Anna Suhr. Und das war Tag für heute. Christiane Florin hatte heute die Redaktion und nach den Nachrichten gibt es hier wie jeden Dienstag unsere Sendung Sprechstunde mit aktuellen Informationen aus der Medizin. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.